Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Nun ist es also soweit, am 8. Juni geht die erste Folge Papa La Punk online. Aufgenommen ist sie allerdings bereits am 12. Mai und das ist offensichtlich ein Stückchen Weg, das da zurückgelegt wurde. Das hatte diverse Gründe, unter anderem mussten so ein paar Dinge produziert und aufgenommen werden, eingerichtet, eingestellt werden, etc. pp. Und seit dieser Zeit hat sich noch ein bisschen was verändert, aber nichtsdestotrotz bekommt ihr quasi das Demo-Material, die ungeschliffene, ungeschönte Wahrheit, so wie es damals besprochen wurde, eben an jenem 12. Mai zwischen mir und Tim via Skype. Und obwohl ich irgendwie die Erfahrung von, ich weiß nicht, mehr als 400 Sportpodcasts habe, habe ich an dem Tag vergessen, Tim richtig vorzustellen, weil ich so aufgeregt war bezüglich der ersten Produktion eines Musikpodcasts. Deswegen sei das an dieser Stelle jetzt nachgeholt bzw. vorangestellt. Tim und ich sind gute Freunde, wir kennen uns schon eine ganze Weile und wir haben beide einfach ein Faible für Punkrock und einen ähnlichen Musikgeschmack. Und da ich ausprobieren wollte, wie gut meine Idee, mein Konzept des Podcasts funktioniert, war es natürlich naheliegend, jemanden zu nehmen, den ich bereits kenne, jemand, mit dem ich mich gut verstehe, und deswegen habe ich Tim gefragt und Tim hat ja gesagt und das freut mich sehr. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Tim und viele Grüße nach Hamburg. Und dabei ist dann auch klar geworden, okay, das eine funktioniert ganz gut, das andere funktioniert vielleicht in Zukunft nicht ganz so gut, das würde ich anders machen, aber das ist bei so einem Demo-Tape, ihr kennt das, nicht ungewöhnlich, so kennt man das von jeder Dorfpunk-Band, und deswegen gibt es jetzt ungeschliffen, ungeschönt, die Wahrheit, so lief das ab am 12. Mai, so klingt das Ganze. Und wie euch das gefallen hat, das könnt ihr nach Ablauf dieser Stunde dann natürlich via Social Media kundtun, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, überall findet ihr den Podcast @papalapunk oder beziehungsweise halt unter papalapunk. Die Musik, die ihr hören werdet, die findet ihr auch bei YouTube beziehungsweise bei Spotify in jeweiligen Playlists. Guckt einfach in die Shownotes, da verlinke ich das Ganze. Und nun viel Spaß mit der Premierenfolge Papa La Punk.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zu Papa La Punk, dem Podcast über Punk und alles, was so drumrum sich bewegt. Mein Name ist Felix und ich möchte mich in den kommenden Folgen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, wie auch immer, mit jeder Menge Leuten unterhalten, die sich in und um das Thema Punk bewegen. Es soll natürlich um Musik gehen, aber auch noch um vieles, vieles mehr. Es wird sich nicht so richtig darum drehen, welche drei Akkorde Punker nun zu benutzen, wenn sie da ihre Musik spielen, sondern vielmehr darum, welche Gefühle, aber auch welches Business sich dahinter versteckt. Und ich bin gespannt, wo uns diese Reise hinführt und hoffe natürlich, dass wir hier insgesamt eine gute Zeit verbringen, sowohl ich mit meinen Gästen als auch ihr, die euch das Ganze anhört. Und ich freue mich, dass jemand mein Premierengast ist, den ich persönlich sehr schätze und den ich jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile kenne, und das ist Tim. Hallo Tim.
Hallo Felix, moin.
Ja Tim, wir wollen uns heute über Punk unterhalten, aber nicht nur. Wir wollen uns auch über etwas unterhalten, was wir beide zusammen machen, nämlich den Punk-Vents-Kalender. Wollen ein bisschen natürlich auch über Musik sprechen, bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, dass wir das gar nicht tun würden. Und wollen dann erstmal damit beginnen, was Punk überhaupt für dich ist. Lustig, wenn man Punk einfach nur mal bei Google einhämmert, habe ich mal so gemacht, dann kommt als erstes Protestbewegung von Jugendlichen, das sind wir beide jetzt nicht mehr so richtig, mit bewusst rüdem, exaltiertem Auftreten und bewusst auffallender Aufmachung, grelle Haarfarbe, zerrissene Kleidung, Metallketten oder ähnliches. Ja, also Haare, aktuell Corona, ne? Das ist jetzt bei jedem mehr oder weniger auffällig. Aber was macht Punk denn für dich im Kern aus?
Ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich habe eigentlich tatsächlich noch keine richtig abschließende Antwort dazu gefunden, weil es so viele Aspekte einfach hat. Natürlich, diese Beschreibung ist sehr, sehr schön, man muss auch gucken, wo es halt herkommt und die Protestbewegung so der 70er Jahre und auch der frühen 80er Jahre, in denen Punk ja dann auch irgendwie sehr stark in die Öffentlichkeit getreten ist. Ist einfach eine andere Zeit gewesen. Und natürlich, das, was da so steht, ist immer noch so ein Klischeebild von Punkern und Punkerinnen, das man so kennt. Und für mich ist da trotzdem immer noch so ein bisschen Kern immer noch mit drin. Also ich denke schon, dass das Thema Protest schon irgendwie doch immer noch zu Punk mit dazugehört. Für mich heißt Punk, dass man vor allen Dingen bestehende Systeme stetig hinterfragt, da schließt Punk selbst mit ein. Denn nur weil Punk ist oder weil etwas Punk ist, ist es deswegen vielleicht nicht frei von irgendwelchen Vorurteilen oder von Sexismus oder von Homophobie oder Transphobie. Und das sind für mich so Kernelemente eigentlich. Also, dass man das System hinterfragt, inklusive dem Punk selbst. Eine gewisse Anti-Establishment-Haltung gehört auch mit dazu. Antidogmatismus ist für mich ein Thema im Punk. Dann ein genereller kritischer Umgang mit der Gesellschaft, in der wir leben. Das heißt, dass Punk auch bedeutet, dass man sehr viel sehr stark selbstreflektiv unterwegs sein muss. Was auch das eigene Konsumverhalten angeht. Ich bin selbst jetzt nicht so stark in der DIY-Szene mit drin, aber auch DIY, also Do-it-yourself, ist ein ganz großes Punk-Thema. Dazu fehlt mir einfach das handwerkliche Geschick. Wo man jetzt natürlich sagen könnte, wir machen jetzt hier, oder du machst hier einen Podcast für das Thema Punk, ist ja auch eine Form von Do-it-yourself. So. Wir reden jetzt hier über Musik und über Punk und gehört ja auch irgendwie mit da hinein. Also, ja, das sind so ein paar Punkte, die ich so mit so Punker zuwiesen. Also, ja, Inklusion, Diversität als Thema, das sind so Sachen, die für mich alle mit Punk zusammenhängen und Punk dazugehören.
Ich glaube, es wird schon voll deutlich, dass das Punk als Genre, als Subkultur selber in sich so wenig geschlossen ist, dass es sehr schwierig ist, darauf überhaupt eine gute Antwort zu bekommen. Also, du hast ja so ein paar Punkte angesprochen. Zum einen ist es Protest, und man möchte vielleicht auch sagen, manchmal nur Protest um des Protestierens willen, aber es ist eigentlich eben auch viel, viel mehr und es ist so ausdifferenziert, dass es, glaube ich, ganz, ganz schwierig ist, darauf überhaupt eine richtig gute Antwort zu finden, die den meisten Leuten, die sich irgendwie dieser Subkultur zugehörig fühlen, gerecht wird, oder?
Es gibt ja durchaus auch im Punk durchaus konservative Strömungen. Also es gibt ja Leute, die sagen, bist es nur Punk, wenn du irgendwie einen Nietenarmband trägst, einen Sicherheitsnadel im Ohr hast, irgendwie und deine Haare zum Irokesenschnitt möglichst bunt trägst. So, das sind halt alles verschiedene Auslegungen. Wie du halt in jeder Subkultur, in jeder Gesellschaft hast du immer Teilaspekte. Du hast halt Punks, irgendwie, für die es okay ist, einfach so der klassische Schnorrer-Assel-Punk, ist mal so völlig wertfrei irgendwie zu sein. Die meisten bezeichnen sich ja selber so. Und dann hast du halt irgendwie so Mittelstand-Punks. Und ich selber, ich komme auch ich bin Teil des Bildungsbürgertums. So. Und ja, was soll ich dazu sagen halt so, ne? Was halt aber genauso irgendwie, also das, wo man halt herkommt, ist aber letztendlich da fast egal. Also, weil sich da auch wieder verschiedene gesellschaftliche Strömungen oder Herkünfte treffen.
Ich denke, wir werden, oder ich hoffe, das ist, glaube ich, das richtigere Wort, in all den Folgen, die hoffentlich folgen werden, eben vor allem das sehen, dass das Punk so viel mehr ist als irgendein stumpfer Stereotyp, den man da von außen gerne draufstempelt. So, der ja, ich glaube auch heute im Jahr 2020 irgendwie noch ja so ein bisschen assig in der Fußgängerzone Bier trinkend um Geld schnurrend aussieht, der ja letzten Endes dieses Bild des Punks prägt und letzten Endes in der ganzen Subkultur, in der Musikrichtung, die ja vor allem hier im Fokus steht, prägt, die es, glaube ich, aber eben nur noch bedingt gibt. Tim, ich hatte dich im Vorhinein, bevor wir uns unterhalten haben, gebeten, dass du dir ein paar Lieder raussuchst, damit wir auch so ein bisschen über Musik reden können. Und bevor wir dann im nächsten Take aufgreifen, wie sich dein Verhältnis zu Punk entwickelt hat und bevor wir dann im Laufe des Podcasts auch noch darüber sprechen, wie kritisch, wie Konventionen hinterfragend oder wie assig manchmal vielleicht auch Punk sein muss, und natürlich noch über den Punk-Fans-Kalender reden, wollen wir erstmal über ein bisschen Musik reden. Und unsere erste Kategorie ist quasi ein All-Time-Classic. Nichts wäre besser geeignet, um darin einzusteigen. Was ist dein allerliebstes Lieblingslied aus den ja, Punk-Samplern dieser Welt, das in jedem Plattenregal nicht fehlen darf, das man unbedingt gehört haben sollte und das wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört hat?
Also ich habe mir das Klassische von allen Klassischen ausgesucht und das sind The Clash und London Calling, also sowohl das Album als auch das Lied selbst. Ich verbinde sehr viel mit London Calling. Ich habe 1,5 Jahre in Colchester, in Essex, in Großbritannien gelebt, in England gelebt. Das ist so eine Stunde mit der Bahn östlich von London gelegen. Habe eine Zeit lang in London gejobbt. Also, und auch wenn ich halt nicht nur außerhalb des Jobs, sondern so, wenn wir privat mal nach London reingefahren sind, sobald der Zug irgendwie Liverpool Street Station reingefahren ist, ich hatte immer diese Anfangsakkorde von London Calling im Kopf und das ist irgendwie einfach, ja, das verbinde ich so stark mit London und auch mit Punk, also auch weil dieses gesamte Album so viele verschiedene Dinge miteinander vermischt, die man jetzt vielleicht auch sonst vielleicht nicht typischerweise mit Punk, mit diesen drei Akkorde rumschrammeln, verbinden würde, weil da viel, viel mehr drin steckt und auch vor allen Dingen, weil da auch textlich mehr drin steckt, als halt nur irgendwie Partysaufen, Alkohol. Ja, The Clash, London Calling.
Ja, lustig. Wir alle sind ja momentan so ein bisschen brachgelegt, was so Konzerte angeht, aber der ein oder andere Künstler macht das Ganze ja online, unter anderem der von uns beiden sehr geschätzte Frank Turner, und der hat neulich ein Live-Album rausgebracht, Live in Newcastle, und da erzählt er, dass er direkt nach seinen A-Levels, also nach seinen Abschlussprüfungen, direkt nach London gezogen ist, 45 Minuten später oder sowas, weil er unbedingt nach London ziehen musste, weil eben The Clash London Calling gesungen haben. Da musste ich gerade dran denken. Du hast es angesprochen, The Clash mit diesem Album vom, ja, oder aus dem Jahr 1979, in dem Punk, Reggae, ja, so Ska- und Pop-Elemente, alles in eins floss und sich dann wie in dieser Stadt selber irgendwie in so einem Schmelztiegel vereinigte und das Ganze dann eben, ja, in diesem Titeltrack, ja, seinen Gipfel findet, den eben jeder kennt. Das ist auf jeden Fall ein All-Time-Classic, der, glaube ich, in keiner Plattensammlung fehlen darf. Und bevor wir uns dann gleich eben darüber unterhalten, wie sich dein Verhältnis zu Punk entwickelt hat und ja, wie es sich heute darstellt, wollen wir natürlich nochmal reinhören in deine Wahl. The Clash, London Calling, aus dem Jahr 79, erschienen bei Columbia Records. London Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London Calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. Zurück hier bei Papala Punk, dem ja, Podcast rund um Laber Palaber und eben Punk hier auf meinem Musikpodcast.de. Mein Name ist Felix und an meiner Seite, da befindet sich Tim, und mit Tim bestreite ich hier die Premierenfolge und wir unterhalten uns erstmal ganz allgemein darüber, was macht Punk für uns aus, was macht Punk vor allem für Tim aus, und hören so ein bisschen in ja, ausgewählte Musikstücke rein, die Tims Punk-Herz bewegen. The Clash haben wir gerade eben gehört, damit waren wir schon an den Anfangsjahren. Tim, Wie hat sich denn dein Verhältnis zu Punk so entwickelt? Ich glaube, das kann ich einfach mal so erzählen. Du bist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. deswegen hast du da schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch ein paar Jahre so erlebt, wie sich so eine Szene auch verändert und wie sie lebt und wie man sich darin selber bewegt. Wie ist denn dein Verhältnis, und das ist vielleicht ein ganz guter Anfang, zu Punk als Subkultur heute?
Auf jeden Fall ein wenig anderes, als es noch irgendwie vielleicht vor 20 Jahren gewesen ist. Also ich bin Jahrgang 1974 und sprich, ich bin jetzt 46 Jahre alt, und Punk ist etwas, was mich musikalisch schon sehr lange begleitet, eigentlich tatsächlich zur Zeit meiner, ich sag mal so, Beginn meiner Teenager-Jahre. Anfangs halt primär halt über Musik. In dem Alter war das halt, natürlich habe ich damals in den 80er Jahren dann sowas wie Toten Hosen gehört und auch die Ärzte gehört. Das konnte man damals auch gleichzeitig hören, das ging. Heute ist es aber so, dass, also es gab eben eine lange Durststrecke. Ich war zwischendurch musikalisch auch durchaus auf anderen Gleisen unterwegs. Ich habe dann so Anfang der 90er viel Metal gehört und Alternative Rock gehört, was auch noch ein Teil meines Lebens auch nach wie vor ist, Musik, die ich auch noch gerne höre. Der Punk, der kam bei mir dann so erst so Ende der 90er Jahre wieder so ein bisschen wieder zurück. Dann gab es nochmal so eine leichte Durchstrecke, und ich würde sagen, jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren kam das dann wieder vermehrt in mein Leben, und das hat ganz viel damit zu tun, wie sich die deutschsprachige Punk-Szene entwickelt hat. Also da kann man ganz klar so Bands wie die Beatsteaks, dann singen die eher weniger auf Deutsch, aber kommen halt aus Deutschland. Aber auch Bands wie Turbostart, Pascal, Düsenjäger sind so Bands, die mich da ganz stark wieder zurückgeführt haben, weil die mir durch neue Augenöffner waren, wie gut deutschsprachiger Punk sein kann. Also im Unterschied zum Deutsch-Punk, der meistens eher so ein bisschen rumpelig einherkommt, dann im deutschsprachigen Punk à la Pescau oder auch à la Turbostart, wo dann auch tatsächlich ein bisschen noch Texte dabei waren, die ja zum einen schön waren und zum zweiten aber auch durchaus nachdenklich waren und auch ganz viel Aussage hatten. Unvergessen, oder obwohl man nicht vergessen darf, dass natürlich auch Turbostart sich ganz stark bei Jens Rachholt irgendwie bedienen, auch so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre aktiv war mit Bands wie Blume im Arsch der Hölle, Angeschissen, Dackelblut, Oma Hans und so weiter.
Also kann man, glaube ich, so als Zusammenfassung erstmal festhalten, dass heute für dich vor allem der musikalische Aspekt und eine gewisse musikalische Qualität eine tragende Rolle für dich spielt, was so deine Nähe zu Punk ausmacht.
Ja, also ich kann halt mit diesem Assel-Punk und relativ wenig anfangen. Also es ist auch mal ganz nett, was zu hören, was nur irgendwie Saufen, Fressen, Ficken, oi, oi, oi ist. Aber auf Dauer irgendwie befriedigt mich das einfach nicht. Also ich habe dann auch schon so ein bisschen einen, es hört sich jetzt so hochtrabend an, so einen leichten intellektuellen Anspruch, sage ich mal. Also weil das für mich halt auch, wie ich ja eingangs schon sagte, dieses Hinterfragen von Systemen und von Dingen gehört mit dazu. Und auch mal mit dem Finger in der Wunde der Gesellschaft bohren. Das geht nur, indem man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt und halt über halt Saufen, Fressen, Ficken, oi, 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 hinausgeht.
Ja, du hast das schon ganz richtig formuliert. Ich glaube, das ist was eben vielleicht auch mit der eigenen Entwicklung einhergeht, und dass Rebellion um des Rebellieren Willens, indem man möglichst weit abseits dessen ist, was der vermeintliche Konsens der Gesellschaft oder die Mitte der Gesellschaft darstellt, ist dann irgendwann eben einfach nicht mehr genug. Wie war das denn bei dir früher? Du hast gesagt, es gab so ein paar Phasen. Zum einen natürlich in deinem Teenager-Jahren, dann eben aber auch nochmal so mit Ende 20, Mitte, Ende 20. Wie hat sich dein Verhältnis denn dahingehend entwickelt? Du hast gesagt, okay, heute ist mir wichtig, ich habe da einen gewissen Anspruch, einfach sowohl was musikalisches als auch textliches Können der Künstler angeht, als auch eben vor allem den Inhalt angeht. Ich möchte, dass da was gesagt wird, was nicht nur 1, 2, 3 Dosen stechen ist.
Genau.
Wie war das denn früher? Hat sich dahingehend was für dich verändert? War früher manchmal Protest einfach auch nur genug? Oder wie war das bei dir?
Also ich glaube, so eine Phase macht fast jeder ein bisschen durch. Also gerade wenn man sich dann irgendwann so für diese Punkmusik interessiert, da ist erstmal dieses Raue, das Wilde so, und das ist auch spannend zeitlang, und das gehört irgendwie so ein bisschen Rebellion, gehört ja auch aus den Teenagerjahren immer mit dazu, in welcher Form auch immer. Und also wenn man aus einem autoritären Haushalt kommt, ist man eher die Rebellion dagegen, dass man dann der Anzugträger wird vielleicht so, und umgekehrt, wenn man aus so einem Elternhaus kommt, wo immer alles ganz sauber und toll sein muss und dass das Äußere wichtig ist und dass das nach außen präsentieren, dann ist es halt irgendwie rebellisch, sich die Haare bunt zu färben oder lang wachsen zu lassen und halt lauter rumpelige Musik zu hören. Und habe ich natürlich auch gehabt, wobei das bei mir so ein bisschen verzögert kam. Es ging bei mir erst so langsam so mit so Beginn der Volljährigkeit so ein bisschen los. Da habe ich dann auch angefangen, halt Haare lang wachsen zu lassen. Ich habe es mir auch gefärbt. Damals habe ich es mir nur schwarz gefärbt. Und dann später dann auch irgendwie bunt in verschiedene Farben. Und aber davon abgesehen, Spaß haben ist schön und gut, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich schon immer eigentlich dafür interessiert, was Bands so an in ihren Texten halt, was sie halt so sagen wollen. Also eine meiner ersten englischsprachigen Lieblingsbands waren und eigentlich auch immer mit dazu sind Bad Religion. Und die sind ja nun gerade textlich schon, gehören sie zu den etwas zu den schwereren Brocken. Greg Graffin, einer der Sänger und einer der Hauptschreiberlinge, ist halt Professor für Biologie. Und das findet man in vielen Texten halt einfach wieder. Und von daher, das ist etwas, das mich schon immer begleitet hat. Was auch nicht heißt, dass ich auch Spaß an Funpunk habe. Also wenn ein Text humorig ist und mein Humorzentrum trifft, dann bin ich nicht der Letzte, der lacht.
Ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du sagst. Das ist, glaube ich, einfach schon so, dass man in gewisse Themen auch rein wachsen muss, dass einem so prolliger 0815 Punk natürlich als Teenie irgendwie schon was gibt. Einfach weil es rau, weil es ungeschliffen, weil es ungehobelt und vermeintlich verboten sich anhört. Das ist auf jeden Fall was, das macht, glaube ich, jeder durch. Aber das ist halt, war zumindest auch bei mir so, irgendwann zu wenig. Und dann entfernt man sich musikalisch und findet vielleicht auch irgendwann wieder den Weg zurück. Einfach weil es da Bands gibt, die was zu sagen haben, deren Texte man vielleicht auch erst in einem höheren Alter komplett durchsteigt. Ich glaube, meine erste Bad Religion CD habe ich mir irgendwie mit 15 gekauft. Richtig begriffen habe ich sie wahrscheinlich nicht mit 15 auf jeden Fall.
Nee, das ist absolut nachvollziehbar. Ist ja auch mal so eine Sache, des Zeitgeistes und was gerade auch in der Welt los ist, das trifft einen ja auch. Also Anfang der 90er Jahre haben wir halt den zweiten Golfkrieg gehabt. Und das war, da war ich in der Oberstufe, in der Schule, und wir saßen halt in der Aula zusammen mit mehreren Klassen und wussten nicht, wohin mit uns und was das bedeutet, dass da gerade amerikanische Truppen irgendwie in Kuwait einmarschieren. Und dann dazu diese CNN-Bilder diese Nachtbilder mit Bombenanschlägen und allen möglichen und was das für Konsequenzen für uns hat. Und das hat auch was damit ganz starken Erwecken von politischen Interessen zu tun. Und ich denke mal, das findet man auch im Punk immer wieder. Also, um bei Bad Religion zu bleiben, Die haben dann so in den 90er Jahren eine ziemliche Durchstrecke gehabt. Und dann kam George W. Bush und dann haben sie auf einmal wieder richtig gute Alben gemacht, weil sie wieder was zu sagen hatten, weil die Weltlage so war, dass es was zu sagen gab.
Ja, und so schließt sich dann der Kreis. Ich erinnere mich daran, dass das waren dann gefühlt meine Bilder. Afghanistan beziehungsweise eben der Irak-Konflikt, wobei dann das eine eben noch so ein bisschen zum anderen finden muss, ne? Dann, man ist auf jeden Fall erstmal dagegen, weiß vielleicht auch wogegen, aber man weiß eben auch noch nicht, wie es anders sein soll. Jahre später hört man sich dann eben vielleicht auch ein bisschen durchdachtere Musik an oder auch Musik, wo man den Eindruck einfach hat, da stehen Leute dahinter, die was zu sagen haben, die eine Szene mit Leben füllen oder die vielleicht auch diverse Projekte dann lancieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ZSK und keinen Bock auf Nazis denke, die eben nicht nur auf der Bühne stehen, um Pesco zu zitieren, weil Punk ist bei Licht auch nur das, was man macht. Weil eben Musik spielen alleine dann oftmals doch nicht reicht. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Wanderung, die, glaube ich, viele Leute durchmachen, in ihrem Punk-Dasein, vielleicht auch eben mal das entfernen und wieder dahingehend zurückkommen. Du hast es angesprochen, kluger, deutschsprachiger, gut ausformulierter und gespielter Punk war da für dich ein großes Thema in den letzten Jahren und das ist auch das, ja, die Liedkategorie Nummer 2, bei der wir jetzt mal so ein bisschen reinhören wollen und da hast du dir wieder was ausgesucht, was ja, glaube ich, dem deutschsprachigen Punk zugetane Hörer durchaus kennt, aber vielleicht nicht ganz so wie London Calling von The Clash. Mit was erfreust du uns denn, Tim?
Ja, du hast mich gebeten, mir was auszusuchen, was deutschsprachig ist. Und ich habe mal ausgesucht Captain Planet und Pyro.
Und Captain Planet ist eine Band, die ich persönlich, muss ich sagen, musikalisch nur bedingt mit Punk verbinde. Ich finde, Captain Planet sind irgendwie, oder falsch, musikalisch sind sie, finde ich, sehr, sehr Punk, aber teilweise sind sie so textlich, finde ich, eher schon fast Indie. Wie geht's dir da?
Absolut. Ich habe mir so als Notiz auch geschrieben, bestmöglicher deutschsprachiger Emo-Punk. Traurig, schön und mit Wumms. Und ich finde, das beschreibt Captain Planet ganz gut. Es ist auch da wieder es ist lyrisch wunderbar. Es ist teilweise textlich so ein bisschen wie so Stream of Consciousness. Und ich kann mich in ganz vielen mit den Texten einfach sehr stark verlieren und auch wiederfinden.
Ja, das Emo-Punk trifft's gut. Ich glaube, da waren sie tatsächlich auch so früh mit dabei innerhalb der deutschen Punk-Szene, sind es immer noch. Und wir hören uns jetzt Pyro von Captain Planet in Auszügen an aus ihrem Album Treibeis 2012, erschienen bei Zeitstrafe.
Nimmst dir so viel Zeit, wie ihr braucht.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Gerade eben sprachen wir darüber, wie sich Tims Verhältnis zur Punk-Szene verändert, entwickelt hat, wie es ja ihm darin ergangen ist oder wie er sich dadurch bewegt hat. Jetzt, Tim, wollen wir uns über etwas unterhalten, worüber wir schon so ein bisschen oder was du schon so ein bisschen angedeutet hast. Es gibt ja so dieses stereotype Bild, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Vom Assi-Punk, Bier trinkend, Iro, zerschlissene Klamotte, gefühlt genau dieses Bild, das die Ärzte in Junge mal beschrieben haben. Und das, glaube ich, alle Großeltern heute immer noch vor sich sehen, wenn man sagt, ich gehe auf ein Punk-Konzert. Und man hat so den Eindruck, es ist gefühlt nur dann Punk, wenn es A, entweder richtig assi ist oder B, so richtig dagegen, so richtig kritisch ist. Dabei gibt es halt gefühlt sehr viel dazwischen. Und die Frage, die ich jetzt gerne mit dir so ein bisschen erörtern möchte, ist, wie kritisch oder wahlweise assig muss oder darf Punk denn überhaupt sein im Jahr 2020?
Also letztendlich muss halt auch da wieder für sich seine eigene Definition finden oder sein eigenes Selbstverständnis dafür finden, was er oder sie da als richtig empfindet. Wie gesagt, ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ich höre genauso gerne mal, wie ich auch mal die Kassierer und kann mich über die einfach nur königlich amüsieren, also auch nicht über alles, aber über vieles davon, weil das einfach so abstrus ist, trotz dieser doch teilweise sehr pornografischen Texte. Wobei das ja anerkannte Kunst ist, was halt auch sehr schön ist. Mir fehlt auch immer noch ein Kassierer-Konzert auf meiner Konzertliste. Ich bin aber sehr unentschlossen jedes Mal, ob ich das wirklich machen möchte, weil ich weiß, wie es dazugeht von Bildern und Erzählungen. Und ich habe es ja schon mal eigentlich erwähnt, also dieses komplett Aselig ist eigentlich nicht so ganz so meins. Auch so mit, dann irgendwie so mit Bier rumspritzen und dann irgendwie sowas so. Da kommt bei mir immer wieder dieses durch mit so, ich möchte eigentlich nicht, dass Lebensmittel auf diese Art und Weise verschwendet werden. Und auch Bier gehört in dem Fall halt mit dazu. Seine Berechtigung hat beides. Ich mag auch beides. Beides zu seiner Zeit.
Ich kann dir sagen, Kassiererkonzerte, ich habe sie mal auf einem Festival gesehen, sind auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn man vorher schon einiges an Bier in sich hineingeschüttet hat. Ansonsten, ja, also ich kann gewisse Bedenken deinerseits verstehen. Natürlich, also seine Berechtigung hat beides, das will ich niemals in Abrede stellen. Was ich mich gefragt habe, als ich so angefangen habe, mir Gedanken über diesen Podcast zu machen oder überhaupt über was könnte man machen, worüber könnte man sprechen, da habe ich einfach so meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und dann habe ich über so manche, ja, während meine Gedanken da so rummeanderten, über manche Liedzeilen nachgedacht, die ich vielleicht irgendwann auch mal voller Inbrunst bierselig mitgekrölt habe, von denen ich mir heute mit 30 sage, boah, Junge, ey, das passt eigentlich nicht mehr so richtig hierher. Das ist natürlich allerfeinste Haut-drauf-Rhetorik und oder eben so richtig schön Hauptsache dagegen oder ja, Arschpillermann, Fotze, Lyrik, Entschuldigung, ja. Aber genau das ist es ja.
Ja, ja.
Wo ich mir denke, puh, also das ist mir heute irgendwie dann doch zu platt. Natürlich hat das irgendwo seine Nische, aber was ich mich in dem Atemzug dann eben fragte, war, so eine Subkultur, die ist ja irgendwie auch was Lebendiges, was sich entwickelt. Und Punk ist mittlerweile 50 Jahre alt, das ist überhaupt nicht mehr das, was es 1970 war. Das ist auch sehr gut so, insbesondere musikalisch gesehen. Das ist aber auch eben nicht mehr das, was es im Zweifelsfall in den 90ern war, als die Lokalmatadore da eben alles rausgekracht haben, was nicht nied- und nagelfest war.
Ich hätte so gerne Titten haben, das ist fein.
Ja, genau. Und wo ich mir denke, auf der einen Seite möchte man als Punk, als Subkultur im weitesten Sinne, sofern man das überhaupt von einer ganzen Subkultur behaupten kann, dass sich eine Gesellschaft progressiv nach vorne bewegt. Zumindest würde ich das dieser gesamten Richtung schon ein Stück weit unterstellen wollen. Und dann freut man sich auf irgendwelchen Konzerten halt über die billigsten Klischees, die es überhaupt nur gibt, beziehungsweise über die stereotypsten Rollenbilder, insbesondere was Frauen angeht. Und da dachte ich mir so, ja, da gibt es natürlich so den ein oder anderen Klassiker der deutschsprachigen, oder was du vorhin ja richtigerweise Deutsch-Punk genannt hast. Aber ist das was noch so richtig ins Jahr 2020 passt? Ich habe so meine persönlichen Zweifel daran, oder ich muss so da sagen, für mich persönlich passt es nur noch sehr, sehr eingeschränkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch schon mal gesagt, also ich finde auch gerade diese Selbstkritik und Selbstreflexion, die muss halt immer da sein. Und auch die Erkenntnis, dass manche Dinge einfach, wie du schon sagst, also im Grunde waren die auch schon für 40 Jahre nicht zeitgemäß oder nicht richtig, sagen wir mal so. Aber man hat leider viel mehr wie soll ich sagen, also ein größeres Selbstbewusstsein dafür, was daran alles falsch ist. Und dazu gehört auch, dass man solche Dinge auch benennt. Also, dass man Sexismus innerhalb der Szene halt erkennt und auch anspricht, zum Beispiel. Und es ist aber auch mir zu einfach, alles mit so, ist ja nur Spaß oder das ist ironisch gemeint, abzutun. Weil das ist auch genau das, was irgendwie die ganzen Rechten immer machen, mich dann irgendwie auch mal irgendwas raushauen, was komplett irgendwie falsch ist. Und dann immer hinterher zurückzurudern und immer zu behaupten, ja, nee, das war ja gar nicht so gemeint. Das geht einfach nicht. Das ist halt keine Selbstreflexion. Das ist einfach, das sind halt billige, ja, ich will es nicht mehr Entschuldigung nennen, weil das nicht zu entschuldigen ist, da einfach.
Ausreden ist vielleicht das richtige Wort.
Ja, dafür. Ausreden ist ein guter Begriff dafür, ja.
Ja, also, guter Punkt. Bin ich sehr dankbar, dass du den ansprichst. Einfach das Verstecken hinter Witz, Humor und vermeintlicher künstlerischer Freiheit und dann anschließend so, hey, habe ich nicht so gemeint. Das ist auch was im Punk oder in artverwandten Spielarten, ich würde Hardcore da sehr, sehr punknah einordnen.
Auf jeden Fall.
Auch was gewisse Gewaltfantasien angeht, nicht nur gegenüber der Polizei, sondern auch so ganz im Allgemeinen, das sind gern genutzte Reflexe, die auch dieser Szene überhaupt nicht fremd sind und die man auf jeden Fall anprangern darf, vielleicht sogar soll oder muss. Und ja, deswegen bin ich persönlich froh, dass ich den Eindruck habe, dass sich die deutschsprachige Punk-Szene in den letzten Jahren dahingehend sehr aufgeschlossen, ich will nicht unbedingt fortschrittlich sagen, aber sehr aufgeschlossen präsentiert. Zum einen, was eben so auch Sexismus innerhalb der ganzen Szene angeht, aber auch vor allem, was so das darauf bedacht sein, was sage ich in meinen Liedern, wie sage ich es, etc. angeht. Weiß ich nicht, ob es dir da genauso geht.
Und darf man auch nicht vergessen, wir sind beide jetzt auch in einer sehr privilegierten Situation, wir sind beide weiße Männer.
Absolut,
also ein weißer alter Mann, wenn man so möchte. Ich bin nicht betroffen halt, aber das ist ja halt gerade das Problem, auch wenn ich nicht betroffen bin von Sexismus, denn Männer und Sex können eher schwer Opfer von Sexismus werden. Dazu haben wir einfach, es gibt einfach das Machtgefüge einfach nicht her. Aber nichtsdestotrotz ist es halt umso wichtiger, auch mal zu sagen, dass man Solidarität zeigt und das anspricht und Leuten beiseite steht.
Ja, definitiv. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, vielleicht nochmal besonders in den letzten 2 Jahren auch eine Menge getan. Da sind viele Dinge angesprochen worden innerhalb auch so der Szene. Ich erinnere mich an diverse Statements, die der eine oder andere Club, das Coney Island in Leipzig, ist mir jetzt so, fällt mir spontan einen rausgehauen haben, als es auch um sexuelle Belästigung auf Konzerten und so weiter geht. Denn auch das muss man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Nicht nur wir beide sind weiße Männer, sondern eben auch der Großteil der Besucher von Punkkonzerten sind genau das. Und im Bierrausch entwickelt sich da, glaube ich, auch schnell eine Stimmung, die sehr unangenehm sein kann, wenn man eben nicht dieser Mehrheit da angehört. Und da wären wir dann wieder an dem Punkt, dass Hinterfragen von eingefahrenen Mustern durchaus notwendig und nur zielführend sein kann.
Da finde ich es halt schön zu sehen, es gibt da diverse Videos auch auf YouTube, wenn Bands aufmerksam sind und merken, dass da Dinge im Publikum falsch laufen. Also sei es nun, dass man darauf aufmerksam macht, als Sänger einer Band oder als Sängerin einer Band, sagt, hey, da vorne irgendwie, hör immer auf, so aggressiv zu tanzen irgendwie. Oder auch so, ich habe genau gesehen, du hast irgendwie hier gerade am Stage-Diven irgendwie der Frau, irgendwie, die da jetzt im Publikum gesprungen ist, irgendwie hemmungslos an die Brüste oder den Hintern gefasst. So. Und das war nicht einfach so, dass du sie angefasst, weil sie aufgefangen hast, sondern weil sie betaschen wolltest. Also geht so nicht. Irgendwie hörst du mit auf oder ich muss dich herausschmeißen. Und da würde ich dir zustimmen, das ist eher etwas, was ich auch erst in den letzten wenigen Jahren wahrgenommen habe, dass da mehr in die Richtung getan wird.
Ja, hoffen wir, dass es sich dahingehend fortsetzt. Schließen wir nochmal so ein bisschen den Bogen zu meiner Eingangsfrage, wie kritisch oder wahlweise assig muss und darf Punk sein. Wir haben festgestellt, er darf gefühlt erstmal alles, wobei manche Sachen A, aus der Zeit gefallen sind und B, auch einfach da nicht mehr hingehören oder wahrscheinlich eben nie hingehört haben. Nicht nur wahrscheinlich streichend da nie hingehört haben. Kritisch ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Niemand von uns erträgt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr gegen das System, gegen das Establishment und gegen alle bestehenden Normen, Werte und Moralvorstellungen zu sein, sondern man braucht auch irgendwas dazwischen. Und Tim, Punk besitzt nicht wenige Spielformen, die sich einfach komplett dazwischen bewegen. Angefangen bei Skatepunk, vielen Ska-Punk-Bands. Wenn ich an die denke, denke ich in allererster Linie eben nicht daran, dass die Texte sonderlich tiefgründig oder besonders assig sind, auch wenn Blink-182 viele Texte über Masturbation geschrieben haben.
Das ist eine hohe Kunst.
Ja, es ist nicht nur eine hohe Kunst, sich auf der Bühne auszuziehen.
Nee.
Sondern eben, da denke ich in allererster Linie an so ein musikalisches Gefühl, das vermittelt wird, dass, ja, das Sommer suggeriert, dass ein Skateboard und irgendwie gute Laune suggeriert. Und das ist irgendwo auch Punk und das ist nochmal gefühlt neben Assi-Punk und ja, wirklich richtig systemkritischen Punk, gefühlt so die dritte große Punk-Säule, auf der das Ganze irgendwie musikalisch ruht, die es ja auch noch irgendwo da zu verknüpfen gilt oder einzuordnen gilt. Wie stehst du zu Skatepunk und Co.?
Also, wo ich da sagen muss, nur weil die Musik sowas suggeriert, muss so lange nicht heißen, dass Text was anderes sagen. Die Musikgeschichte ist voll mit Diskrepanzen zwischen dem, was vermeintlicherweise eine Melodie vorgibt und was der Text sich drin steckt. Also, und zwar in beide Richtungen. Also hast du da ja genauso, wenn ich eine Band wie Operation Ivy denke, wahrscheinlich so die Proto-Ska-Punk-Band, wenn man möchte, die waren ja durchaus auch sehr, sehr politisch in vielen Dingen. Von daher, ich mag Skatepunk auch in gewisser Weise. Das ist für mich etwas, was ich sehr stark mit den 90ern verbinde. Wenn ich so an neuere Skate- oder auch auf Ska-Punk-Bands denke, da fallen mir vor allem die Interrupters ein. Um auch mal ein Beispiel für eine Band zu nennen, wo eine Frau singt, wo es mal voll blöd ist, sowas irgendwie gesondert hervorheben zu müssen. Und die klingen so ein bisschen so wie halt so Out Came the Wolves, Rancid, nur mit weiblichen Gesang. Und da steckt auch ganz viel Politik mit hinter in vielen Texten. Also auch ganz, ganz großartig. Wer es noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören.
Ja, also das sollte natürlich keinesfalls gesagt sein. Nur weil musikalisch gute Laune suggeriert wird, heißt es nicht, dass darin nicht sich Tieferes verbirgt, nicht nur, dass da ja mitunter viel Politik drin stecken kann, gibt ja auch diverse Bands, deren Musik gute Laune versprüht, während der Text das komplette Gegenteil erzählt. Und ja, da das natürlich auch im Punk jede Menge persönliche Schicksale und einfach viele Geschichten auch verarbeitet wurden oder werden. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte für sich, über die man nicht nur eine Podcast-Folge, sondern eine komplett eigenständige Podcast-Reihe wahrscheinlich machen kann.
Oh ja.
Wenn ich jetzt nur an die jüngsten Jahre denke, als unter anderem Touché Amour ein überragend gutes Album gemacht haben über ja, den Tod der Mutter des Sängers. Oder wenn man rückblickend Against Me Alben sich nochmal anhört und feststellt, dass Laura Jane Grace beziehungsweise damals eben noch Tom Gable schon da wahrscheinlich in Zügen eben Transsexualität verarbeitet hat, uns das nur nicht in dem Ausmaß bewusst war, weil wir es eben nicht durch seine, heute ihre Brille gesehen haben, oder Augen vielmehr, nicht Brille gesehen haben. Da wird schon deutlich, dass Musik auch im Bereich Punk natürlich vor allem Ventil für Künstler ist.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das geht aber auch das wieder für alle Musikgenre. Also, dass da immer irgendwo irgendwas, oder wenn man nicht wirklich nur reine Ballermann-Bums-Bums-Musik machen möchte, also Bums-Bums nicht im Sinne von sexuellen Verkehr, sondern von...
Wobei das vielleicht auch ganz treffend ist in dem Fall.
Also das ist halt Musik, die hat einfach für mich halt wenig Aussage. Wobei auf dem neuen Agne Kid Joe Album ist ein Track drauf, den sie mit HC Baxter machen, nicht HP, sondern HC Baxter. Und wenn man sich mal den auf Bandcamp anhört, der verbindet auch Techno mit Punk-Attitüde. Das ist irgendwie auch sehr, sehr interessant, mal zu sehen, dass immer was vollkommen anderes ist. Das ist halt auch Punk, auch wenn es im ersten Augenblick gar nicht so danach klingen mag.
Ja, also es ist viel Raum hier für weitere Folgen in alle möglichen Richtungen gegeben, von Sexismus im Punk über Rave-Punk, auch das, ne? Wir haben ja zum Beispiel gar nicht angedeutet, Egotronic oder dergleichen, so Elektro-Punk, was es da gibt, nochmal eine komplett andere Spielwiese. Und dass Punk gefühlt eben alles außer Tod ist und dass es da immer wieder Neues gibt, das hören wir jetzt auch in deinem nächsten Songwunsch. Ich habe dich gebeten, was Modernes, was Neues rauszusuchen, und du hast etwas rausgesucht, was mir heute wirklich den Tag extrem versüßt hatte.
Oh, das ist schön. Es war geplant, zu einem Konzert zu Peskau zu gehen dieses Jahr. Das ist leider ausgefallen mit ein paar Leuten zusammen. Und wir haben so eine private Twitter-DM-Gruppe. Und ich glaube, es war YouTube, die mir letztens irgendwas reingespült hat. Und ich habe da einfach raufgeklickt und es angehört und war sofort angetan und habe das weitergegeben an meine Twitter-DM-Bezugsgruppe. Alle anderen waren auch sehr, sehr angetan. Und diese Band heißt Angora Club. Oder Angora Club, kommen aus Flensburg, sind 2018 gegründet worden und haben bisher eine kleine Demo-EP rausgebracht, die man sich auf Bandcamp anhören kann, for free. Und heute ist der 12. Mai, am 15. Mai kommt das Album raus, das heißt, wenn diese Folge veröffentlicht ist, ist es wahrscheinlich sogar schon draußen. Und das Lied, das ich mir ausgesucht habe, heißt Minusmann.
Genau, Minusmann, ein Lied von Angora Club. Wir müssen es herausfinden, wie sie genau heißen, Minusmann. Als ich es mir angehört habe, Tim, war ich irgendwie schwer begeistert, weil es mich an eine Band erinnert hat, die immer so unterm Radar fliegt, obwohl sie gefühlt ständig Support von irgendwem sind und die es auch schon eine ganze Weile gibt, Disco Oslo. Und ich fand, dass sie so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlagen, was so die Kombination aus relativ schnellem deutschen Punk mit trotzdem ganz, ganz ausgefeilten Lyrics angeht. Vielleicht einfach noch zwei Sätze von dir dazu, was dich an dieser jungen, aufstrebenden Band, wobei, glaube ich, die Männer dieser Band gar nicht mehr so jung sind, begeistert und was wir da gleich dann eben hören.
Ja, sie schreiben sich, glaube ich, selber als alte Hase mit neuen Fellen. Dementsprechend ziert auch das Album ein paar Hasen. Und es gibt ein ganz, ganz großartiges, allein deswegen muss man diese Band schon lieben, ein Descendants-Hommage-T-Shirt mit einem Hasen drauf in diesem Milo Ackerman-Stil. Und leider nur in weiß. Liebe Band, wenn ihr das hört, bitte, verdammte Axt, bringt dieses T-Shirt auf schwarz raus mit weißem Druck. Das kann doch nicht so schwer sein. Auch dafür muss man es schon lieben. Ja, wie du schon sagtest, kurz, direkt. Es ist so ein Hauch-Tobstab drin irgendwie in diesen Texten, aber doch irgendwie ein bisschen direkter, nicht ganz so verschwurbelt vielleicht. Und ich habe es gehört und war sofort begeistert. Und die Band hat auch das Herz auf dem rechten Fleck, nämlich auf der linken Seite.
Ja, also wir hören uns an Angora Club Club. Wir wissen es nicht genau vom Album Hasenangst, nicht Asenangst, Menschenskinder. Kidnap Music bringt's raus, 2020, Minusmann, und so klingt das Ganze. Du willst es nicht verändern, weil du dich nicht verändern.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Abschließend wollen wir uns in der Premierenfolge von Papa La Punk noch über etwas unterhalten, was Tim und ich schon eine Weile gemeinsam tun und wir machen jetzt quasi ganz dreist Werbung für uns selbst. Und das ist der Punk-Wenz-Kalender. Und der Punk-Wenz-Kalender ist musikalisch Punk und ansonsten glaube ich so wenig Punk, wie es nur irgendwie sein kann. Tim, du bist damals mit der Idee auf mich zugekommen und ich war sofort Feuer und Flamme. Vielleicht kannst du dem Hörer überhaupt mal erklären, worum es sich dabei genau handelt.
Also die Inspiration zum Punk-Wenz-Kalender, ich komme gleich dazu, was es ist, stammt eigentlich von dem Twitter-User Heinz Kamke, der auch unter heinzkamke.de bloggt, aus meiner Twitter-Fußballblase. Und der seit 2012 hat er einen Adventskalender, in dem er immer kleine Rätsel stellt. Und er macht das Ganze in ganz hervorragender Gedichtsform. Und eigentlich hat er jedes Jahr ein anderes Thema. Das eine Jahr sind Fußballer gesucht, ein anderes Jahr möchte ich Olympioniken und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwann meine Gedanken so, ich glaube es war 2015 auch, als ich dich, Felix, angesprochen habe, das müsste man mal mit Punkrock machen. Also einfach so ein Adventskalender, jeden Tag so ein kleines Rätsel, in dem eine Band gesucht wird. Und am nächsten Tag gibt es dann irgendwie so die Auflösung und dann vielleicht so ein Video von der Band dazu und dann so das nächste Rätsel. Und weil ich schlecht in Reim bin, war für mich klar, dass auf keinen Fall soll das irgendwie gereimt sein. Das wollte ich niemandem antun. Und ich habe immer mehr darüber nachgedacht und fand die irgendwie immer besser und wollte es nicht alleine machen, weil mir das alleine zu viel ist. Und das war, glaube ich, im Dezember 2015, dass wir uns gesehen haben. Du warst mit deinem Bruder in Hamburg. Und ich dachte, ach, ja, der Felix, der hört ja ähnlich bekloppte Musik wie ich, dann spreche ich den mal an, ob der Lust darauf hat. Und das habe ich getan und du hast ja gesagt. Und seit 2016 machen wir das seitdem hier jedes Jahr. Nämlich einen Adventskalender im Punkrock-Kleid. Jeden Tag gibt es einen kleinen Text. Dieser Text beschreibt eine Band oder einen Künstler aus dem Punk-Umfeld, einen Musiker. Wobei auch wir den Punk-Bereich sehr großzügig auslegen. Hardcore gehört dazu, wie halt wie Ska, wie Skatepunk, Funpunk. Und ich habe auch schon jemanden wie Quetschen Power reingebracht. Das ist ein Solo-Künstler, der aus der Besetzerszene kommt und der nur mit einem Schifferklavier Musik macht, aber halt auch schon sehr, sehr anarchisch punkig unterwegs ist. Also Hauptsache so die Punk-Attitüde, dem Künstler stimmt. Das ist der Punk-Wenz-Kalender.
Ja, da gab es dann auch schon durchaus Kritik, ob das noch Punk sei, was wir da herausgekramt haben. Ich habe es schon angesprochen, das ist musikalisch, ist das Punk oder zumindest artverwandte Spielarten. Man muss ja schon sagen, so ein So ein Rätselkalender, das ist ja schon irgendwie so, ich weiß auch nicht, so irgendwie was Deutsches, habe ich den Eindruck so
das
richtig.
Das ist ziemlich deutsch. Und auch, also auch weil es auch so Weihnachten, ich glaube, nichts ist weniger Punk als Weihnachten.
Wobei es darüber ja dann wiederum erschreckend viele Punk-Lieder gibt, ne? Also wenn ich so dran denke.
Das ist ja das, genau, das ist das, meine Bad Religion haben mittlerweile, glaube ich, sogar zwei Alben rausgebracht.
Ich glaube auch.
Wo sie halt klassische Weihnachtslieder verpunkt haben. Andere Bands machen das teilweise auch. Das ist, auch das gibt es ja schon seit durchaus in den 70er Jahren. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen in so einem Gedankengang, dass ich immer überlegt habe, so, was sind eigentlich, gibt's eigentlich so Punkrock-Weihnachtslieder? Das hat sich dann alles noch vermengt mit diesem Punk-Wenz-Kalender. Und ich glaube, jedes Jahr gab es immer mindestens eine Kontroverse um ein Rätsel. Also das gehört auch irgendwie mit dazu, dass wir uns irgendwie schlecht ausdrücken und dass nicht ganz klar ist, wer nun gemeint ist oder so. Gehört halt mit dazu.
Ja, viele Grüße an all die Rätsler und Rätslerinnen, die mir die Arctic Monkeys als Punkband verkaufen wollten, weil sie die Baboon Show nicht kannten. Ja, das stimmt. Also tatsächlich Weihnachten wenig Punk, Rätseln überhaupt wahrscheinlich wenig Punk, das Ganze dann noch kombinieren. Weniger Punk geht dann kaum. Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt 2016, 17, 18, 19, also 4 Jahre lang durchgezogen, 4x24. Also wir haben schon eine ganze Menge Bands gesammelt, 96 an der Zahl. Dieses Jahr reißen wir dann quasi die 100, Tim. Jedes Mal gibt es eine andere Band und ich muss sagen, es sind tatsächlich auch immer dadurch, dass wir das zu zweit machen, Bands dabei, die ich entweder nur vom Namen oder gar nicht kenne, wo man dann mal so ein Ohr riskiert und denkt sich, boah, Mensch, warum habe ich da nicht eher reingehört? Also, wenngleich das ganze Konstrukt Punk-Wenz-Kalender vielleicht wenig Punk ist, so dient es zumindest doch der musikalischen Fortbildung aller Rätselnden und auch uns beiden oder unserer beider musikalischer Fortbildung.
Das ist ja auch so ein bisschen noch so ein Nebeneffekt, den ich mir davon auch erhofft habe. Also du bist halt ja sehr viel mehr im Hardcore auch zu Hause als ich, behaupte ich mal. Und deswegen, von dir kommen auch ganz viele Bands. Ich denke so, wer ist das noch nie gehört? Ich bin immer ganz erstaunt, irgendwie, wenn Leute mitmachen, wer trotzdem die ganzen Bands auch einfach noch kennt. Also wir haben am Ende, ich will nicht sagen, der Erfolg gibt uns recht. Also ich glaube, wir haben so im Schnitt so was schon 20, 25 Leute, die so mitmachen. Ist das nicht eine super große Teilnehmerzahl, aber wir sind da sehr konstant dabei. Und es kommt auch durchaus das Feedback, dass die Leute sich darauf freuen. Und wir bemühen uns halt auch immer eine gute Bandbreite an Bands zu finden, von wirklich modernen Gegenwarts-Punk-Bands oder Hardcore-Bands. Und ich bemühe mich auch immer, hier so aus den 70er, frühen 80er Jahren mit reinzubringen. Ich bemühe mich auch immer, ganz viele Bands reinzubringen, die aber nicht nur alte weiße Männer sind, sondern wo auch mal wie die Frauen mit zugekommen.
Ja, und gleichzeitig habe ich gefühlt mittlerweile alle namhaften Straight-Edge-Bands verwurstet, damit nicht nur Saufen und Ficken irgendwie eine Rolle spielt, sondern eben auch das genaue Gegenteil. Wobei ich denke, ich habe bestimmt noch irgendwelche in der Hinterhand, dann werden sie nur langsam unbekannt. Betrayed habe ich, glaube ich, noch ganz erfolgreich untergebracht. Da wurde es aber auch schon dünn. Mal gucken, wo uns das noch hinführt. So. Das auf jeden Fall ist der Punk-Wenz-Kalender. Der musste natürlich erwähnt werden, wenn Tim und ich miteinander reden. Und wir haben viele Dinge so ein bisschen angerissen, Tim, über die ich mit weiteren Gästen hoffentlich in den kommenden Monaten und womöglich auch Jahren reden möchte, die einfach beredet werden sollten, wenn es um Punk geht. Wir haben Sexismus angesprochen, wir haben verschiedenste Spielarten angesprochen, wir haben ja so ein bisschen angedeutet, dass Punk natürlich auch in der heutigen Zeit irgendwo, ja, ich will nicht sagen Kommerz ist, aber zumindest natürlich auch eine Wirtschaftsform innerhalb der Musik, womit Leute ihr Geld verdienen und dass eben nicht nur Bands sind. All das soll Gegenstand der Diskussionen sein und der Unterhaltungen. Und zum Abschluss wollen wir natürlich aber noch einmal über Musik kurz reden und Musik hören. Und Tim, da habe ich dir dann einfach wirklich völlig freie Hand gelassen. Und du hast dahingehend dann nochmal ja, eine Band ausgesucht, die eben nicht ja, symptomatisch oder stereotyp für Punk in Deutschland oder Punk weltweit überhaupt ist, sondern eben ein bisschen anders und deswegen trotzdem nicht weniger hörenswert.
Ich würde auch ganz kurz was anmerken, weil du gerade einen wichtigen Punkt angebracht hast, nämlich was das Thema angeht, von Musik leben. Da leben wir wieder in einer Zeit, wo das tatsächlich für viele Bands noch sehr viel einfacher ist, als es wieder noch vor 10, 15 oder gar vor 30 Jahren gewesen ist. Denn dank so einer Plattform wie Bandcamp kann eine Band ganz einfach irgendwie gut in Heimarbeit erstellte Songs, Lieder online stellen und sagen so, hier ist meinetwegen so eine EP, 4 Lieder, die wir aufgenommen haben, vielleicht auch unter nicht besonders professionellen Bedingungen, aber durchaus hörbar. Einen könnt ihr euch frei anhören oder den Rest könnt ihr ja irgendwie entweder für den Preis eurer Wahl oder für einen kleinen Obolus irgendwie kaufen. Das ist halt Geld, das größtenteils direkt bei der Band landet, abgesehen vom kleinen Obolus, der an Bandcamp geht, die das Ganze anbieten. Und wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, da kann man auch ganz viele Bands entdecken. Das ist auch sehr, sehr faszinierend. Manchmal, wenn ich Langeweile habe, das kommt nicht häufig vor, aber manchmal habe ich Lust, mich ein bisschen mit Musik zu beschäftigen, dann klicke ich mich so durch Bands, die ich mag und guck mal so, was wird mir da noch alles so vorgeschlagen. Also mir sehe halt auch durchaus, wie viele Bands heutzutage eine gute Möglichkeit, so nebenbei einen kleinen Obolus zu verdienen, auch gerade in Zeiten von Corona-Krise. Und wer weiß, ob da noch weitere kommen werden, wo wir nicht so weiter ohne weiteres rausgehen können und wo Bands auf Einnahmen durch Konzerte und Merch-Verkauf verzichten müssen. Aber das nur so am Rande erwähnt nochmal.
Ja, aber absolut, absolut wichtiger Punkt ja auch, dass Musik den Lebensunterhalt gewisser Menschen darstellt oder eben auch Dinge, die mit Musik zu tun haben. Und dass Musik sich eben auch außerhalb von Streaming-Plattformen abspielt. Und dass es zum einen natürlich die Möglichkeit gibt, für viele Bands von Musik zu leben, aber auf der anderen Seite durch das Internet es natürlich vielleicht auch ungleich schwerer geworden ist, weil die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Es gibt halt einfach viel mehr Bands, die entdeckt werden wollen und heute die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren.
Und um das auch noch kurz erwähnt zu haben, es gibt im Ox-Podcast gibt's eine Folge, in der Joachim Hiller mit Alex Pascoe spricht und der nebenbei auch noch Kidnap betreibt.
Kidnap Music und Tante Guerilla, diese Merchandise-Geschichte.
Genau, wo er auch ein bisschen darüber redet, wie das gerade für jemanden, also, der so ein kleines Label betreibt, auch bedeutet in so einer Krisenzeit, wo Konzerte nicht möglich sind, irgendwie nebenbei noch Geld zu verdienen und wie sie da mit Bands umgehen. Sehr, sehr interessant. Gut, aber es ging darum, dass ich mir noch ein Lied aussuchen durfte und ich habe mir ausgesucht eine Band, die da heißt Deutsche Leichen. Leichen mit AI geschrieben. Und das Lied, das ich mir ausgesucht habe, heißt Emanzen-Lesbenschlampe. Ich muss gucken, das kann man sehr schnell vernuscheln, wenn man, so wie ich, dazu neigt, zu nuscheln und so schnell zu reden. Deutsche Leichen sind eine Band, die auch noch nicht so lange existiert. Die haben letztes Jahr ihr erstes Album rausgebracht. Und bezeichne ich selber ein bisschen als Pöbelpunk. Ich finde, das trifft es ganz gut. Es ist ein bisschen rumpelig, ist ein bisschen aggressiv, hat aber auch durchaus ein paar, also leise Töne vielleicht zu viel gesagt, aber ruhigere Töne. Hat ganz viel Aussage, sehr feministisch und ich finde auch sehr, sehr gut.
Dem möchte ich uneingeschränkt beipflichten. Es ist sehr konfrontative Musik, wie ich finde, phasenweise, insbesondere auch das Lied, das von dir ausgesucht wurde. Es ist, trifft den Nagel aber auch einfach gut auf den Kopf. Wieso? Das hört ihr jetzt abschließend hier bei Papa La Punk. Wenn ihr Anregungen, Kritik, eine Meinung oder irgendwas dergleichen zum Podcast habt, dann lasst es uns gerne wissen, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir einfach entweder, ja, auf den eingängigen sozialen Plattformen, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, überall einfach Papa La Punk suchen und dann könnt ihr die Kritik äußern, die ihr loswerden wollt, die ihr an mich richten wollt, was besser werden kann, was so bleiben soll, was unbedingt besprochen werden sollte und ja, ich freue mich drauf auf euer Feedback und wir wollen, wie gesagt, Tims letzten Musikwunsch zum Abschluss nochmal hören. Deutsche Leichen mit Emanzen-Lesben-Schlampe vom selbstbetitelten Album Deutsche Leichen 2019 kam es raus, ebenfalls bei Zeitstrafe. Und warum das Ganze konfrontativ, aber nicht weniger gut ist, verdient.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.